Guten Morgen. Ja, das sind jetzt schon 13 Jahre her, wo wir wohl hier das letzte Mal waren in dieser Gemeinde. Wir sind damals 2010 im November zurück nach Paraguay gezogen und haben in dieser Zeit dort in den Schulen gearbeitet und in den Gemeinden, in der Gemeinde. Und da sind wir heute immer auch noch tätig. Meine Frau Naomi, die unterrichtet auch jetzt seit 2 Jahren. Es geht ihr sehr gut. Wir haben mittlerweile 4 Kinder. Damals hatten wir einen Sohn, der war dann noch etwas kleiner wie heute. Heute muss man schon nach oben schauen, wenn man ihn finden will. Und in Paraguay hat Gott uns dann noch 3 Töchter geschenkt, Damaris und Rafaela und Sophia. Naomi und Damaris können heute nicht hier sein, da Damaris heute Morgen eine Magen-Darm-Grippe bekommen hat. Und wir hoffen, dass das dann bis Samstag, wenn wir in den Flieger steigen wollen, dann wieder vorbei ist und dass wir dann am Sonntag glücklich in Paraguay ankommen. Wir haben sehr gute Erinnerungen an die Schweiz. Wir sind zum Urlaub gekommen. Jemand hat gesagt, ihr habt euch die schlechteste Jahreszeit ausgewählt. Das haben wir ganz bewusst gemacht, weil unsere Kinder wollten den europäischen Winter erleben und Gott hat einen europäischen Winter geschenkt. Jetzt freuen wir uns schon ein bisschen auf die Wärme in Paraguay. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich heute predigen darf. Es ist für mich ein Vorrecht. Danke für das Verlesen der Einleitungsworte. Und wir haben gehört, dass Gott sagt, dass derjenige glücklich ist, der den Willen Gottes ausführt. Ja, und die Frage ist jetzt, wo finden wir Gottes Willen? Natürlich, wenn Gott haben will, dass wir seinen Willen ausleben sollen, dann kann er uns auch am besten sagen, welches sein Wille ist. Und deshalb ist es auch richtig, was Psalm 119, Vers 105 sagt: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und wir wollen heute dieser Frage nachgehen: Welches ist Gottes Wille für unser Leben? Und ich lese uns dazu einen Text aus Römer. Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Römer Kapitel 12. Dort lesen wir: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich erinnere mich an eine Begebenheit aus meinem Lehrerdasein. Da kam eines Tages eine Schülerin zu mir und fragte: Wie erkenne ich Gottes Willen? Ich denke, bevor wir diese Frage beantworten können, wie erkenne ich für mein Leben Gottes Willen, müssen wir zuerst einmal 2 andere Dinge klären. Das erste ist nämlich, wir müssen verstehen, welches Gottes Wille für die ganze Menschheit ist. Und dann in einem zweiten Schritt fragen wir, welches ist Gottes Wille für die, die ihn nachfolgen, für die Christen allgemein. Und dann wird es immer spezifischer, dann kann ich fragen, welches ist jetzt Gottes Wille für mein persönliches Leben? Und wir finden Gottes Willen in der Bibel offenbart und deshalb ist eben die Bibel auch ein faszinierendes Buch. Paulus fordert seine Leser hier in Römer Kapitel 12, Vers 1 auf, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und in Vers 2 ermutigt er sie dann, dieser Welt nicht gleichförmig zu sein. Das sind 2 Aufforderungen und Gott möchte, dass wir als Menschen diese Aufforderungen erfüllen, dass wir sie nachkommen. Damit wir diese Aufforderungen aber auch in die Tat umsetzen können, muss es in unserem Leben eine radikale Veränderung geben. Von Natur aus sind wir Kinder des Zorns und wir tun den Willen des Fleisches und der Gedanken, wie es in Epheser 2, Vers 3 heißt. Das ist also genau das Gegenteil von dem, wozu die Bibel uns in Römer 12, Vers 1 auffordert. Durch unsere sündige Natur sind wir gerade nicht heilig. Das heißt, wir sind nicht für Gott abgesondert, um ihm zu dienen. Die Sünde bewirkt nämlich, dass wir von Gott getrennt sind. Unsere Sündhaftigkeit, die hindert uns daran, unsere Leiber, das heißt unser ganzes Leben mit all dem, was wir sind und was wir haben, für Gott hinzugeben, um ihm zu gefallen. Und wir sehen, somit ist unser Leben von Natur aus gerade nicht ein lebendiges Opfer. Vielmehr bewirkt dieses sündige Leben den Tod und das in dreifacher Weise, einmal den leiblichen Tod, den geistlichen Tod und den ewigen Tod. Und wenn wir dann auf unser Leben schauen und wir einmal ganz ehrlich mit uns selber sind, dann müssen wir alle zugeben, dass wir von uns aus wohl öfters, als uns lieb ist, noch dieser Welt gleichförmig sind. Und wie ist diese Welt? Im Kolosserbrief hat uns der Apostel Paulus einige Dinge hinterlassen, einige Worte hinterlassen, die beschreiben diese Welt. Er sagt dort, wir sollen jetzt unsere Glieder töten, die auf dieser Erde sind. Das ist Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Und er sagt dann, wegen dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und dann fordert er sie auf, legt ab. Was? Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund und belügt einander nicht. Und es gibt noch andere Stellen, die uns auch Eigenschaften von dem Leben, welches diese Welt führt, zeigen. Wir haben in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1 zum Beispiel folgende Worte, wo der Apostel Petrus seine Leser auffordert, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. So sollen wir also nicht sein, nicht in Unzucht leben, wir sollen nicht habsüchtig sein, wir sollen nicht zornig und wütend werden, nicht heucheln, und nichts Schlechtes über den Nächsten reden. Denn wenn wir das tun, dann sind wir noch dieser Welt gleichförmig. Und wir haben gehört, Gott will genau, dass wir das nicht sind. Gott möchte, dass wir gerade anders als diese Welt sind. Und er sagt in Römer Kapitel 6, Vers 12 und 13, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Damit wir unsere Leiber als ein lebendiges, als ein heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darstellen können, brauchen wir, wie ich es bereits sagte, eine radikale Veränderung. Und diese Veränderung, das ist etwas, was Gott von allen Menschen haben will. Das lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4, wo es heißt, dass unser Retter Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will uns Menschen aus unserem sündigen, aus dem Verderben bringenden Leben retten. Es ist Gottes Wille, dass wir den geistlichen und ewigen Tod eintauschen gegen das geistliche und ewige Leben. Dieser Wille Gottes für alle Menschen, der wird dann ganz besonders dadurch sichtbar, dass der Vater einen Weg geschaffen hat, damit wir diesen Tausch erleben dürfen. Gott Vater hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, der für unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha starb. Er hat unsere Strafe ertragen und wenn wir jetzt zu Gott kommen und ihm uns zur Verfügung stellen, ihn um Vergebung bitten, dann vergibt er uns unsere Sünde gern. Dann schenkt er uns ewiges Leben. Und das ist dieser Tausch. Und das möchte Gott, dass alle Menschen das erleben. Natürlich war das nicht einfach. Und wenn ich die Worte aus Matthäus 27, Vers 46 immer wieder lese, die Jesus am Kreuz ausgesprochen hat, dann muss das wohl eines der schwersten Momente seines Leidensweges gewesen sein. Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Verlassensein hatten du und ich verdient. Aber Jesus hat gesagt, ich nehme es auf mich und ihr dürft Gemeinschaft haben mit dem Vater. Die Frage ist jetzt natürlich, wie es um uns steht. Wie steht es um dich? Du hast gehört, welches Gottes Wille für dein Leben ist. Er will, dass du errettet wirst. Die Frage ist, wurde dieser Wille Gottes in deinem Leben erfüllt? Hast du deine Verlorenheit eingesehen und Jesus um die Vergebung deiner Sünden gebeten und somit ewiges Leben erhalten? Falls nicht, die Bibel, Gottes Wort, motiviert uns heute dazu, das zu tun. Das dürfen wir heute noch machen. Und so wie es für alle Menschen einen allgemeinen Willen Gottes gibt, so gibt es auch einen Willen Gottes für alle Christen, für all die, die diesen Tausch in ihrem Leben schon erlebt haben. Wir lesen in Römer 12, Vers 1 davon, dass unser Christenleben ein vernünftiger Gottesdienst sein soll. Und weiter sagt uns Römer 12, Vers 2, dass wir verwandelt werden sollen durch die Erneuerung des Sinnes. Und hier geht es jetzt ins praktische Leben hinein. Wenn wir als Menschen diesen radikalen Wandel, den ich vorher erklärt habe, in unserem Leben erlebt haben, dann sind wir zu Christusnachfolger geworden. Dann sind wir Christen geworden, wie die Bibel es auch nennt. Und nun soll es in unserem Alltag zu sehen sein, dass wir Gott dienen. Unsere Handlungen, das, was wir tun, das soll zeigen, dass sich unser Denken eben verändert hat, dass es jetzt anders ist als im alten Leben. Und Paulus spricht diesen Gedanken in einem anderen Brief an, und zwar in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, und er sagt dort, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und Petrus, der fordert seine Leser auch dazu auf, wenn er sagt, als Kinder des Gehorsams sollt ihr euch nicht dieser Welt anpassen, nicht den Begierden anpassen, die, in denen ihr früher gelebt habt, sondern ihr sollt wie der, der euch berufen hat, heilig sein. Ihr sollt in eurem ganzen Wandel heilig sein. Gott möchte, dass wir seine Gebote befolgen. Er will, dass wir gehorsam sind. In der Heiligung zu leben, das bedeutet, dass wir das, was wir wollen von Natur aus, dieses Menschliche, dass wir das ablegen, immer mehr ablegen und dass wir immer mehr bereit sind, das zu tun, was Gott von uns haben möchte. Und das ist ein Prozess, in dem wir unser ganzes Leben lang stehen. Und ich habe erst auch aus dem Kolosserbrief erwähnt, was eine Person tut, die noch dieser Welt gleichförmig ist. Und wenn wir dann ein paar Verse weiterlesen, dann zeigt uns dieser Brief auch, wie die Person lebt, die ein Heiligungsleben führt. Und ich lese jetzt Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. Dort sagt Gottes Wort, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Diese Verhaltensweisen, die sollen nicht nur in unserem Kopf stecken bleiben. Das soll zu unserer Lebenshaltung werden. Das sollen wir verinnerlichen. Und wenn wir so leben und handeln, dann werden wir liebevoll, zuvorkommend und barmherzig miteinander umgehen. Wir werden dann gut über unsere Nächsten reden. Und wo Vergebungsbereitschaft vorhanden ist, da hat die Bitterkeit dann keinen Platz mehr. Entschuldigung. Ausreden für ein bestimmtes Verhalten gibt es da nicht mehr, weil wir bereit sind, Dankeschön, andere zu ertragen, wie sie sind. Und ich denke, wenn wir eine dankbare Lebenshaltung entwickeln, dann schützt uns das vor zerstörender Kritik. Natürlich können wir dem anderen sagen, hier oder dort sehe ich, dass du nicht nach dem Willen Gottes lebst. Wir können ihn ermutigen, aber das ist eben aufbauende, ermutigende Kritik. Um uns als Christen aber immer wieder daran zu erinnern, wie ein Leben in der Heiligung aussieht, müssen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der ermahnt ja uns auch dazu, die Versammlungen des Herrn nicht zu verlassen. Eine gute Gelegenheit ist ein Gottesdienst, wie am Sonntagvormittag oder wie hier üblich am Mittwochabend in der Bibelstunde. Vielleicht sind es Hauskreise oder sonst andere Möglichkeiten, wo wir uns zusammensetzen und Gottes Wort besser kennenlernen. Und je besser wir Gottes Wort kennen, desto mehr lernen wir, was das heißt, in der Heiligung zu leben. Desto mehr erkennen wir, was Gott von uns haben will und legen dann unsere eigenen Begierden ab und tauschen das ein für Gottes Willen. Gott will, dass wir also ein Heiligungsleben führen. Natürlich müssen wir immer gegen die fleischlichen und menschlichen Begierden kämpfen. Wir sind noch in dieser Welt, ja? Aber wir wissen, dass wir diesen Kampf gewinnen können, weil Jesus uns den Heiligen Geist schenkt. Und in der Kraft dieses Geistes ist es uns möglich, in allen Bereichen ein Heiligungsleben zu führen. In unserer Ehe, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde oder wo wir sonst auch sind. Und ich denke, als Christen wollen wir gerne ein Heiligungsleben führen, weil Gott uns die Erlösung geschenkt hat und wir aus Dankbarkeit dann ihm gegenüber gehorsam sein wollen. Und nun zu dieser Frage von dieser Schülerin: Was will Gott von mir jetzt persönlich haben? Ich denke, es ist nicht so, dass Gott haben will, dass wir alle Prediger werden, dass wir alle Lehrer werden oder dass wir alle Missionare werden. Wir lesen ja auch, zum Beispiel im Epheserbrief, dass Gott sagt, und einige sind berufen als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer und so weiter. Und John MacArthur hat ein Buch mit dem Titel Gefunden, Gottes Willen geschrieben. Und er sagt, eine Person, die errettet ist und eine Person, die ein Heiligungsleben führt, darf in diesem Rahmen das tun, was er möchte. Denn immer dann, wenn ich bestrebt bin, ein Heiligungsleben zu führen, das heißt Gottes Willen auszuführen, dann werde ich auch immer bestrebt sein, so zu handeln, dass Gott Gefallen daran hat. Und das will Gott eben von uns haben. Und so sagt es auch Römer 12, Vers 2. Das Ziel der Erneuerung des Sinnes ist es, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das sollen wir in unserem Alltag ausführen. Und jetzt gibt es in unserem Alltag viele Entscheidungen, wo Gott nicht so eindeutig sagt, so und nicht so. Wenn wir in dem Rahmen der Errettung und des Heiligungslebens leben, dann müssen wir innerhalb von diesem Rahmen dann eben die Entscheidungen mit unserem Verstand treffen. Und da brauchen wir viel Weisheit. Und Gott sagt in Jakobus 1, Vers 5, wenn aber irgendjemand von euch an Weisheit mangelt, dann bitte er Gott und Gott gibt ihm gerne. Weisheit ist die Fähigkeit, das zu sehen, was man schon hat und sich dann so zu entscheiden, dass man nicht dagegen oder dass man dem nicht widerspricht. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Weisheit von der Bibel her geprägt wird, dass wir unsere Weisheit in der Bibel suchen, dass wir in der Bibel gegründet sind. Viele junge Menschen, die fragen nach Gottes Willen bei der Partnerwahl. Wen soll ich heiraten? Oder andere fragen, welchen Beruf soll ich wählen? Oder welchen Dienst soll ich in der Gemeinde übernehmen? Ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass da steht, Siegert Hiebert soll Lehrer werden. Oder Siegert Hiebert soll in die und die Gemeinde gehen. Aber häufig ist es bei diesen Entscheidungen so, dass wir in der Bibel allgemeine Prinzipien haben, die uns dann helfen, solche Entscheidungen zu treffen. Eine Ehe, so sagt Gottes Wort, soll nur zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden. Ein allgemeines Prinzip. Und das hilft uns dann schon, die Augen aufzumachen. Gott möchte, dass beide Partner Christen sind. Und es soll dem Paar bewusst sein, dass ein Ehebund lebenslang gültig ist. Bei der Berufswahl gelten auch allgemeine Prinzipien. Wenn ich mir einen Beruf aussuche und ich erkenne, wenn ich diesen Beruf jetzt ausübe und in diesem Beruf nichts gegen Gottes Willen spricht, ich damit nicht gegen Gottes Willen verstoße, dann darf ich diesen Beruf machen. Wenn ich aber einen Beruf wähle, wo etwas gegen Gottes Willen ist, dann sollten wir eher die Finger davon lassen. Auch für die Dienste innerhalb der Gemeinde gibt es normalerweise keine Damaskus-Begegnung, in der Gott uns sagt, du sollst Hauskreisleiter werden und du sollst Prediger werden und du Diakon und der andere Sonntagsschullehrer. Wenn wir darauf warten würden, dann würden wohl vielleicht die allermeisten keinen Dienst in der Gemeinde übernehmen. Jedoch sagt die Bibel uns sehr deutlich, dass wir als Christen zum Leib Christi gehören. 1. Korinther Kapitel 12, Abvers 12. Und dort wird uns gesagt, dass jedes Teil am Körper hat eine Funktion. Der Fuß und der Arm und so weiter. Und wenn wir als Christen zum Leib Christi gehören, dann bedeutet das, dass wir als Teile von diesem Leib auch alle mindestens eine Funktion haben. Und jetzt können wir uns dann überlegen, ja, was passt zu meiner Persönlichkeit, was passt zu meinen Gaben, wo kann ich mich einsetzen? Denn bei der Frage nach dem, was Gottes Willen für mich in der Gemeinde ist, geht es nicht mehr darum, ob ich einen Dienst übernehme, sondern es geht darum, was ich für einen Dienst übernehme. Dass ich etwas in der Gemeinde tue, das sollte selbstverständlich sein. Nur die Frage ist jetzt, wo genau setze ich meine Gaben ein? Haben wir alle eine Aufgabe in der Gemeinde? Und wenn jetzt in Zukunft vielleicht jemand auf uns zukommt und fragt, willst du diese oder jene Aufgabe übernehmen, dann wollen wir tief Luft holen und schweigen und nach Hause gehen und darüber nachdenken und beten. Denn vielleicht ist das ein Fingerzeig Gottes und der sagt, du sollst der Jugendleiter werden oder du sollst im Chor mitsingen. Also nicht zu voreilig Nein sagen. Und wenn wir das nächste Mal fragen, welches Gottes Wille für mein persönliches Leben ist, dann lasst uns daran denken. Wenn wir durch Jesus errettet worden sind und wenn wir ein Heiligungsleben führen, dann ist unsere weise Entscheidung gefragt, zu der wir dann auch stehen müssen. Und ich habe damals zu dieser Schülerin dieses Beispiel weitergegeben, das John MacArthur in dem Buch anführt. Er sagt, wenn du einen LKW von A nach B bewegen willst, dann kannst du dich so sehr anstrengen, wie du willst, und ihn versuchen zu schieben, du wirst ihn keinen Millimeter bewegen. Ich zumindest würde das nicht schaffen. Aber er sagt, wenn du dich in dieses Fahrzeug setzt und es startest, den Gang einlegst und losfährst, dann kannst du ihn ganz gemütlich mit einer Hand von A nach B bringen. Und John MacArthur hat das dann übertragen auf das Leben und er hat gesagt, wichtig ist, dass wir als Christen losgehen. Und dann wird Gott uns auf unserem Unterwegssein lenken. Er wird Türen öffnen und er wird Türen schließen. Und wir könnten ja dann jetzt, wenn wir heute nach Hause gehen, einmal unser eigenes Leben analysieren. Und ich denke, wir werden dann ganz klar gewisse Momente erkennen. Ah ja, stimmt, hier hat Gott eine Tür geöffnet und dort hat er eine geschlossen. Und das war Gottes Lenken, weil wir bereit waren, uns auf diesem Weg zu begeben. Liebe Zuhörer, ich möchte uns alle ermutigen heute, dass wir einfach immer wieder unsere Bibel nehmen und dass wir drauf loslesen, mit diesem Gedanken im Kopf, welches ist Gottes Wille für mein Leben? Was will Gott von mir haben? Und die Bibel ist voller Hinweise, wir müssen sie nur lesen. Und gerade deshalb ist die Bibel ein faszinierendes Buch. Und vergessen wir nicht, Gottes Wille für die Menschheit ist die Errettung vom ewigen Tod. Sein Wille für alle Christen ist ein Heiligungsleben im Gehorsam Gott gegenüber. Und wenn wir diese zwei Prinzipien in unserem Leben erfüllen, dann werden wir auch Gottes Willen für unser persönliches Christsein ausführen. Gott segne uns im Nachdenken und eben auch in der Selbstprüfung. Amen. Wir neigen unser Haupt zu einem Gebet. Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus dürfen wir vor dein heiliges Angesicht kommen. Danke, dass du uns zuhörst, dass du dich unser annimmst und dass du uns nicht von dir stößt. Ganz besonders danken wir dir heute für dein Wort. Du hast es aufschreiben lassen von so manchen Personen, die du geleitet hast durch deinen Geist, und du hast darüber gewacht, dass dieses Wort über all die Jahre bis heute weitergegeben wurde. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass es dein Wort ist. Und du zeigst uns in deinem Wort, welchen Weg wir in unserem Leben gehen sollen. Das schenkt uns Sicherheit, das gibt uns Geborgenheit, weil wir wissen, dass wir von demjenigen die Weisung fürs Leben erhalten, der uns das Leben schenkt, der über diese ganze Welt herrscht, ja, von dem einzigen Gott, der existiert. Wir danken dir dafür, dass wir die Freiheit haben, in unseren Heimen dein Wort zu lesen. Und mögest du uns immer wieder durch den Heiligen Geist unsere Herzen öffnen, damit wir sehen, verstehen und dann in die Tat umsetzen. Ich bitte um deinen Segen für diese Gemeinde hier am Ort, damit auch durch diese Gemeinde dein Wort weitergegeben werden kann. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.